Ja, Gott, wir danken dir für deine Größe und für alles, was du tust und vor allem für die Momente, wo du so einen Spalt vom Himmel aufmachst und dein Licht auf uns fällt. Wir wünschen uns, dass das immer mehr so wird und dass das zur Realität wird. Und wir wollen beten, wie die erste Gemeinde gebetet hat. In Apostelgeschichte 4 steht das: Herr, erweise deine Macht auch unter uns, zu Zeichen und Wunder vor unseren Augen. Und wenn wir den Namen von Jesus anrufen, dann lass du Heilung geschehen. Danke für deine Grüße. Amen. So, jetzt haben die Kinder leider das Pech, dass wir uns verlassen müssen. Genau, wer möchte mal nach vorne kommen? Ich habe noch die Lampe, das Licht für euch, was ich euch mitgeben möchte. Und dann gibt es einen Kindergottesdienst für die kleineren Kinder. Den machen heute Hanna und Linda. Wo seid ihr denn? Hanna und Linda? Ah, da ist Linda, Hanna, perfekt. Und dann gibt es einen größeren, das macht Inga. Familiengottesdienst heute quasi. Bitteschön. Okay, Hanna und Linda, zeigt euch mal für die Kleinen, dass sie mit euch mitgehen können. Und die Großen, die wissen ja soweit Bescheid. Yes. Und ihr Großen, wenn es dann langweilig wird, dann kommt wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat eine Frage immer umgetrieben, die treibt vermutlich jeden von uns um. Und die heißt: Gott, was denkst du eigentlich über mich? Was denkst du über mich? Über mich als Matze oder über Dagmar, über Benny und über euch alle, wenn jeder zu Gott fragen würde: Was denkst du über mich? Und diese Frage habe ich Gott gestellt. Ich weiß es noch, wie es war. Es war während der Arbeitszeit. Ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Kollegen da sind oder sonst. Ich müsste Stillschweigen vereinbaren. Es war während der Arbeitszeit. Bin ich hoch ins Elektrolager gegangen und dann bin ich da auf und abgelaufen und ich habe gesagt: Gott, ich wünsche mir eine Antwort darauf. Was denkst du eigentlich über mich? Und ich hatte die Frage noch nicht ausgesprochen. Dann kam ein Wort in meinen Kopf, wie eine Antwort innerhalb von einer Millisekunde, und die hieß: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau so kam es dann von mir als Gegenargument quasi: Gott, das hast du zu Jesus gesagt. Und dann kam wieder, es war wirklich so zack, zack, wie so Stromschläge, kam wieder die Antwort in meinen Kopf. Und dann, das habe ich dann gegoogelt, wo das steht. Das steht in Römer 8, Vers 29. Da steht: Alle, die er auserwählt hat, also die an ihn glauben, die hat er auch dazu bestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild der Erscheinung seines Sohnes Jesus Christus. Okay, krass, dann kann Gott natürlich zu mir sagen: Du bist mein lieber Sohn, weil ich bin in dem Vers, das steht dir da, ich bin der Bruder von Jesus. Ja, die hat er, alle, die an ihn glauben, die hat er dazu befähigt, Bruder oder Schwester von Jesus sein. Und dann steht noch im Satz danach, für alle, die das nicht so ganz glauben können: Damit Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Wow, das war krass, Jesus ist quasi mein Bruder. Und Gott hat das mir so gesagt, so ganz krass. Und das sagt er nicht nur mir, das sagt er zu uns allen: Du bist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hört ihr das nicht zum ersten Mal, aber es hat mich so getroffen und es hat mich so beschäftigt. Und ich denke, so unglaublich wertvoll bin ich für Gott. Es gibt ja auch einen weiteren Vers, das steht in 2. Korinther. Ich sage immer nur die Verse dazu, damit ihr wisst, das ist kein eigenes Zitat, sondern das ist ein Bibelzitat. Da steht: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist das Lutherdeutsch. Man könnte im normalen, modernen Deutsch vielleicht sagen: Wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Nun ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, also auch wenn wir zu Jesus gehören, fühlt sich doch ganz oft nicht so an, als ob wir ein neuer Mensch wären. Wenn wir gucken in den Spiegel und wir sehen, da hat sich gar nichts getan. Meinetwegen, ich hätte gestern gesagt, Jesus, du sollst mein Herr sein, ich möchte zu dir gehören, würde heute in den Spiegel gucken, ich würde ziemlich genau gleich aussehen. Vielleicht würde sich mein Gesicht irgendwie aufhellen, kann sein, aber meine Körperfülle oder ähnliches wäre doch genau gleich wie am Tag davor. Also das kann es ja nicht sein, was Jesus meint mit neuer Mensch. Der Mensch besteht ja aus, sagen wir, drei Ebenen, drei Komponenten. Und das ist eben meine biologische Hülle, Herz-Kreislauf, Muskeln, alles Mögliche, was ich halt so sehe, Spiegel, meine Haare und sonstiges. Und dann sind das meine Emotionen, meine Gedanken, meine Psyche, das, was sich irgendwo unsichtbar in mir abspielt. Und dann ist es, was die Bibel nennt, der Geist. Ich würde mal sagen, unser Innerstes. Manchmal spricht die Bibel auch von dem Herzen, nicht von dem biologischen Herzen, sondern von dem, was in uns tief drin ist, was unser Geist ist, unser Wesen. Und diese neue Kreatur, wenn sie nicht meine biologischen Körper betrifft und auch nicht meine Gedanken, denn auch als Kind Gottes habe ich noch Gedanken, die nicht gottkonform sind, dann weiß ich also, diese neue Kreatur spricht davon, dass mein Geist, mein Innerstes neu geworden ist. Der ist neu geworden. Und der hat sich in dem Moment, wo ich zu Jesus ja gesagt habe, mit Gottes Geist verbunden. Komme ich gleich nochmal zu, Gottes Geist wurde uns versprochen und mit dem sind wir fest verbunden. Also ich bin eine neue Kreatur, weil in mir mein Geist komplett neu gemacht ist, komplett gottgleich, gottkonform. Jetzt ist natürlich eine Frage, wenn ich dich fragen würde, nochmal auf die drei Bereiche deines Körpers, fühlst du dich gerade warm oder kalt? Hast du es hier angenehm oder frierst du oder könnten wir sofort eine Antwort geben? Ja, ist ein bisschen stickig, ist ganz okay oder keine Ahnung, ich muss mal eine Jacke überziehen. Biologisch kann ich sofort antworten. Wenn ich dich frage, bist du heute gut drauf? Muss ich vielleicht einen Moment länger überlegen und denke, doch, das kann ich beantworten. Ich fühle mich eigentlich ganz gut heute oder oh nein, gestern ist das passiert oder jenes. Oder ich mache mir schon seit Monaten Sorgen. Können wir auch beantworten, wie es uns der Emotion geht. Aber wenn ich die frage, wie ist dein geistlicher Zustand? Da wird es schwieriger. Aber da haben wir eine ganz tolle Hilfe, nämlich, was bei mir in so ein Quintettblech eingefasst ist, weil ich im Stadion arbeite, da haben wir Gottes Wort. Vielleicht denkst du jetzt, die Antwort ist ein bisschen zu einfach, aber in der Bibel gibt es ein Gleichnis und da heißt es, wenn ein Mensch hört oder weiß, wie er Gutes tun kann, er hört das, und er geht dann weg und macht das nicht, dann ist es, als ob er in den Spiegel guckt und von dem Moment an vergessen, also er geht dann wieder weg und dann vergisst er, wie er ausgesehen hat. Und das zeigt uns, dass die Bibel, wenn wir sie vor uns halten wie ein Spiegel, zeigt uns, wie unser geistlicher Zustand ist. Das klingt jetzt alles ziemlich theoretisch, aber es zeigt uns, wie Gott dich sieht, als er dich neu gemacht hat, als du ein neuer Mensch geworden bist. Also ich kann meinen geistigen, du auch, deinen geistigen Zustand, kannst du die Frage darauf, wie es dir geistig geht oder wie dein Stand ist vor Gott, die kannst du beantworten, indem du in Gottes Wort guckst. Das ist wie wenn du dir einen Spiegel vorhältst. Exemplarisch möchte ich jetzt mal dazu aus Epheser 1 was lesen, was wir von Gott zugesagt gekriegt haben, wie wir sind. Das fängt schon mal richtig gut an, denn der Schreiber, das ist ja Paulus, der schreibt ja an die Epheser und er schreibt hier an die, die zu Jesus gehören. Also schreibt er auch zu uns. Und er schreibt an alle Heiligen, so geht's los, an alle, die an Jesus glauben. Wenn ich euch heute Morgen mit Hallo Heilige angesprochen hätte, wäre das wahrscheinlich etwas überraschend gewesen, aber das ist so. Aus Gottes Sicht bist du heilig. Er sieht deinen veränderten Geist und er sieht Heiligkeit in dir. Und dann geht es weiter. Wir loben Gott, der uns gesegnet hat mit allem Segen des Himmels durch Jesus. Du bist gesegnet mit allem Segen des Himmels. Unvorstellbar. Ich meine, jeder hat so ein Bild vom Himmel, wie es dazugeht. Auf jeden Fall ohne Geschrei, ohne Hunger, ohne Krankheit, ohne dies, ohne jenes, was uns Sorgen macht. Das möchte Gott uns alles geben. Ihr seid gesegnet mit allem Segen des Himmels. Und dann geht es weiter. Er hat dich erwählt, noch bevor der Welt grundgelegt war. Wozu? Dass du heilig bist. Nochmal Betonung, dass du heilig bist. Und untadelig vor ihm. Nun muss man vielleicht mal kurz erklären, was heißt eigentlich heilig und untadelig? Lässt sich relativ einfach erklären. Gott, wenn man sich den vorstellt, auf der einen Seite als absolut heilig. Vielleicht stellt euch das vor wie so ein 1000 Grad heißes Metallbecken, wo man Gold schmilzt. Und man schmeißt das Gold da rein und es ist noch relativ unrein. Und wenn es da bei einem 1000 Grad heißen Becken drin ist, dann verschmilzt alle Schlacke, aller Staub, alles, was nicht pures Gold ist, verbrennt und ist weg. Und so ist Gott absolut heilig. Da ist nur das absolut Gute, nur die reine Liebe, nur die reine Wahrheit. So ist Gott. Und wir als Menschen, brauchen wir gar nicht so lange überlegen, sind ja alles andere als heilig in unserem Leben von dem, was wir tun. Aber Gott hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir heilig sind. Dass alles, was in unserem Leben Schlacke, Asche, Altlasten und so ist, dass das verbrannt ist. Und es ist, so haben wir vorher schon kurz gehört, indem wir, so nennt die Bibel, das wiedergeboren sind, diese neue Schöpfung sind, sieht Gott uns so als Heiliger. Dazu sind wir bestimmt, das steht hier in Epheser. Also wir sollen uns verhübschen, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Und zwar sind wir geschaffen, ganz cool, wir sind geschaffen zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Das heißt also, wenn du unterwegs bist, dann werden, nicht nur sollen, sondern werden andere Menschen an dir sehen, wie herrlich und großartig Gott ist. Ich habe jetzt erst vier Verse gelesen und das sind ja so krasse und großartige Zusagen, wie Gott uns eigentlich sieht, zu was er uns bestimmt hat. Als er hat uns zu seinen Kindern bestimmt, das steht hier auch nochmal, und damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und wir haben von ihm empfangen, durch Jesus, die Vergebung von allem, was nicht heilig ist, das nennt die Bibel Sünde, unverdienterweise eben durch seine Gnade. Und dann geht es weiter, wir sind von ihm zu Erben eingesetzt worden. Wir erben das, was Gott für uns bereithält. Was Jesus uns zugesagt hat, das erben wir. Und dann geht es weiter, ihr seid auch, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich die Geschichte von Jesus, wie er gestorben ist und alles, das Angebot euch gemacht hat, dass er euch alles wegnimmt. Er hat es im Kreuz bereits gemacht. Und dazu sind wir dann, an diesem Tag sind wir, das steht hier in Vers 13, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Nun, was ist der Heilige Geist? Das klingt ja auch ganz schön heilig irgendwie und klingt für manche so ein bisschen wie Kirchenjargon, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die Gott in dich gibt und die Verbindung zu Gott. In der Bibel stehen verschiedene Sachen, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Dass er uns tröstet, dass er uns an alles erinnert, dass er Wegweisung gibt. Und da gibt es noch andere, er ist der Fürsprecher vor Gott, und er vertritt mich vor Gott. Also es ist ein Bindeglied zwischen Gott und mir. Und Gottes Geist ist mir gegeben an dem Tag, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe. Und Gottes Geist verbindet sich mit meinem Innersten, nämlich meinem Geist. Und dann sieht Gott mich so, wie wir es hier gesehen haben. Es gibt so ein schönes Bild, und das hat mir auch geholfen, das ein bisschen zu verstehen, weil wir gucken ja auf unser Leben und denken, ich weiß nicht, also richtig heilig ist jetzt ja nicht alles, was ich hier jeden Tag abliefere. Aber wenn Gott dich anschaut, wenn Gott auf dich blickt, dann blickt er durch Jesus durch auf dich. Jesus steht vor dir und Gott guckt auf dich durch Jesus. Und Jesus hat alles ausgeräumt, was Schlacke ist. Alles, was nicht absolut reines Gold ist, alles, was nicht heilig ist. Das hat Jesus ausgeräumt. Und Gott guckt auf dich und sieht einen Heiligen oder eine Heilige. Nur so geht das. Aus meiner eigenen Kraft kann ich das nicht schaffen. Aber wie wenn Jesus transparent vor mir steht, Gott guckt von oben oder von unten, wo auch immer er ist, auf mich und er guckt durch Jesus und dann sieht er, das ist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Nur so geht das. Aus eigener Kraft Ist das nicht möglich? Das wissen wir. Das kann man sich jahrzehntelang abmühen, irgendwie so zu leben, wie Gott das möchte. Es gab mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass Gott dich durch Jesus sieht, dann weißt du, dass du ein Heiliger bist. Auch wenn du dich nicht so fühlst. Ich habe es vorher gesagt, dazu haben wir Gottes Wort. Wir können reingucken und dann können wir sehen, was Gott uns geschenkt hat, was Jesus bereits erledigt hat. Meine Identität und deine auch, ist also nicht, wie wir leider oft von uns selber denken und vielleicht auch reden, ich bin ein armer Sünder und ich gehöre zu Jesus, ja, und ich versuche halt jeden Tag irgendwie ein bisschen heiliger zu werden, ein bisschen besser zu werden. So ist das, wie es oft in unseren Köpfen drin steckt. Wir sind immer noch Sünder und wir versuchen halt jeden Tag uns irgendwie anzustrengen, möglichst so zu leben, wie es Gott gefällt oder ein bisschen mehr zu ergreifen von dem, was Gott für uns bereithält. Und das ist nicht unsere Identität. Das ist nicht das, was Gott über dich denkt. Für Gott bist du ein Heiliger, in Klammer, der manchmal auch noch sündigt oder Sachen macht, die nicht in Ordnung sind. Aber du bist für Gott sein geliebtes Kind. Es hat mir so unglaublich geholfen, das zu verstehen. Das lässt mich auch viele Bibelverse ganz anders verstehen, wo ich sonst immer nicht so richtig sicher war, ob ich schon so weit bin oder wann das eintreffen wird in meinem Leben. Mein Geist ist verbunden mit Gottes Heiligen Geist. Ich bin neu geboren. Ich bin eine neue Schöpfung durch Jesus. Ich kann vor Gott untadelig, also ohne Angriffsfläche, ohne Makel stehe ich vor Gott, weil er durch Jesus auf mich guckt. In Johannes 7, Vers 38 steht ein ganz cooler Vers, der beschäftigt mich fast täglich, weil ich das, ich erzähle es, warum. Erst erzähle ich, wie der Vers heißt. Da steht, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie es in der Schrift steht, also wie es dokumentiert ist in der Bibel und auf die Art, wie Jesus sich das gedacht hat, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott Luther das übersetzt. Ich war ja letzten Herbst in Thailand, da habe ich mit meinem Freund zusammen die thailändische Bibel gelesen, er hat sie mir vorgelesen, ich kann nicht thailändisch lesen, nur verstehen. Und dann hat er gelesen, da steht ganz cool, wer an Jesus glaubt, aus dessen Bauch fließen Lebensflüsse. Also aus uns raus fließen Dinge, die Leben spenden, die Leben bringen. Und die wir nicht selber generieren, sondern die als Folge unserer Verbindung mit Jesus da sind. Ich habe viel darüber nachgedacht und weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Wort Glauben. Weil Glauben ist ja, es ist ja so viel, so wischiwaschi. Also ich glaube, draußen haben wir so ungefähr 8 Grad. Boah, ich glaube, morgen wird es wieder ganz schön regnen oder was auch immer. Und ich glaube, ich habe meine Schuhe schon 2 Wochen nicht geputzt. Ich glaube, alles Mögliche, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Jesus mit Glauben eigentlich bezeichnet. Wir im Deutschen sind da ein bisschen arm an Worten. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt eigentlich das Wort Glauben? Wenn Jesus von Glauben spricht, was heißt das? Und dann ist mir aufgegangen, es ist eigentlich wie ein Dreiklang. Es sind eigentlich drei Elemente, wenn Jesus vom Glauben spricht. Das erste ist, das ist der Grundton des Dreiklangs, der Grundton ist, ich verstehe inhaltlich, was Jesus sagt. Ich verstehe das. Ja, ich habe gerade zitiert, wer an mich glaubt, sagt Jesus, von diesem Inneren oder aus seinem Bauch fließen Lebensströme. Ich verstehe das, weiß zwar nicht genau, was es ist, aber irgendwas Gutes fließt aus mir raus und wow, das ist so toll, ich sage Jesus zu mir. Also der erste Punkt ist, ich verstehe, was inhaltlich damit gemeint ist. Und ich habe die Befürchtung, dass wir oft bei diesem Punkt stehen bleiben. Wir treffen uns, wir hören uns vielleicht irgendwelche theologischen Auslegungen an, wir machen Bibelstunden oder was weiß ich, welche, wie wir das nennen. Wir treffen uns und reden über diesen ersten Punkt, was ist eigentlich damit gemeint? Ne? Wie ist die Bedeutung oder die Auslegung von irgendwas? Und das ist ja auch völlig richtig, wir müssen ja verstehen, was Jesus eigentlich sagt. Aber es ist erst der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn ich sowas lese, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von diesem inneren Fließen Ströme lebendigen Wassers, ich nehme das für mich persönlich. Das sagt Jesus nicht in irgendeine graue Masse oder damals oder so. Er spricht das zu seinen Brüdern und Schwestern, das haben wir ja gehört, ne? Wir sind auch Kinder Gottes, er spricht das zu allen Kindern Gottes und es gilt für mich ganz persönlich. Wenn ich also sowas lese, dann sage ich, okay, Matze, hier steht, du glaubst an Jesus, also werden aus deinem Inneren Lebensströme fließen. Wow, ich bin also schon weitergekommen zu dem, von dem normalen Verstehen bis hin zu, jetzt, das gilt für mich persönlich. Dann fehlt aber noch der dritte Schritt, um das Glauben, was Jesus beschreibt, sag mal, zu vervollständigen. Und das ist, ich gehe fest davon aus, ich erwarte es förmlich, dass das in meinem Leben real wird, dass das sichtbar ist. Ich gehe fest davon aus, dass das stimmt. Jesus hat nämlich nicht gesagt, wer an mich glaubt, und dann hat er eine große Klammer aufgemacht, und wer 20 Jahre zum Gottesdienst gegangen ist, wer treu die Bibelstunde besucht, wer schon so und so viele Predigten gehört hat oder wer nach Mekka gepilgert ist oder sonst irgendwas. Nein, er hat keine einzige Bedingung gestellt. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, dort wird eine automatische Folge in seinem Leben sein, nämlich dass Ströme lebendigen Wassers fließen. Also ich verstehe, was er sagt, ich nehme es persönlich und ich erwarte es. Ich gehe fest davon aus, dass das in meinem Leben wahr wird. Das ist das, was Jesus mit Glauben meint und die Bibel an vielen Stellen. Und nochmal meine kleinen Bedenken. Ich befürchte, wir bleiben oft beim ersten stehen. Und da sind wir gar nicht so schlecht drin. Also ich denke, wir wissen schon ganz schön viel manchmal an Auslegung und Perspektive von links und Perspektive von rechts. Und dann ja, ist ja auch schwierig, wenn man 30 Mal das Gleiche schon mal gehört hat, wie man das dann nochmal irgendwie aufarbeitet. Aber in dem Moment, wo du sagst, so, das gilt für mich und ich erwarte das, dann wird es spannend. Und dann können wir Gottes Realität und seine Macht noch größer erfahren und wahrnehmen. Ja, da gibt es ja verschiedene Sachen in der Bibel, die ich jetzt exemplarisch mal nennen möchte, für diesen, ich nenne es mal, Dreiklang des Glaubens. Zum Beispiel sagt Jesus ja, ihr seid das Licht der Welt. Ja gut, kann man sagen, so schön, ne? Ich bin das Licht der Welt und ja, lass mal weitermachen. Ich nehme das dann für mich persönlich und sage, wow, Matze, du bist das Licht der Welt. Das ist eigentlich unvorstellbar. Okay, was heißt das praktisch? Ich stelle mir vor, wenn ich zu meinem Kollegen ins Büro gehe und die Tür aufmache, dass das Licht anfängt zu scheinen hier. Ich erwarte, dass das, was Jesus sagt, dass das in meinem Leben wirklich real ist. Nicht nur hier oben irgendwie, sondern ich gehe irgendwo hin und es scheint das Licht. Ich bin das Salz der Erde. Irgendwas wird da gesalzt. Und wenn ich komme, irgendwas wird da irgendwie verbessert oder Salz in Wunden, also irgendwas wird wachgerüttelt oder so ähnlich. Oder Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist krass. Wenn ihr das persönlich nehmt, so wie Jesus von Gott gesandt wurde, so bist du auch gesandt. Wenn ich da nicht bei der Theorie stehen bleibe, dann wird es spannend. Das Schöne dabei ist, Jesus schickt mich nicht los mit einem leeren Werkzeugkasten, sondern mit der ganzen Fülle, mit diesem neugeborenen Menschen, mit dem Heiligen Geist, mit dem ich versiegelt bin, mit der Kraft Gottes dabei. So schickt er mich los. Oder ich bin Botschafter, sagt ja Paulus, ne, wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus. Ich habe das ja letztens mal erzählt, ne, so eine Botschafterrunde drehe ich manchmal. Mein normaler Spaziergang, ich gehe raus und mache mir bewusst, natürlich, ich gehe jetzt einmal spazieren, mich bewegen, irgendwie ein bisschen auslüften, zu viel Klönschnack gehabt, Kaffee trinken, keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt raus und ich erwarte, dass ich als Botschafter von Jesus unterwegs bin. Und dann passieren unglaubliche Dinge, die ich wahrscheinlich jahrelang einfach gar nicht gesehen habe, weil ich das nicht erwartet habe. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das tatsächlich real und einfach so ist, dass es Gottes Augen so ist. Anderes Beispiel, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und wieder, das ist eine feste Vorhersage von Jesus, bevor er gen Himmel wieder zurück zu Gott geht. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, haben wir gerade gelesen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Okay, ich bin der Zeuge von Jesus. Ob ich will oder nicht, ich bin das einfach. Und bei Zeugen ist ja was ganz Entspanntes, hat mir jetzt von Doro heute gehört. Ein Zeuge berichtet ja nur über das, was gewesen ist. Er denkt sich keine Geschichten aus, er muss sich nicht irgendwie überwinden, irgendwas Tolles zu präsentieren. Er erzählt, was gewesen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das will ich erwarten. Davon will ich fest ausgehen, dass das in meinem Leben wahr ist und eintritt. Und Jesus sagt ja auch, Ende von Markus 16 ist das ja, das sind die Zeichen von denen, die mir nachfolgen, und dann zählt er einige Dinge auf. Sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen und Skorpione mit den Händen aufheben, wenn sie Schlangen aufheben und tödliches Trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Wenn sie Kranken die Hand auflegen, dann werden sie gesund. Kann man lesen, man kann es auch verstehen und sagen, okay, das ist ja, ich verstehe theoretisch, was Jesus da sagt. Und dann kann man auch sehen, okay, das möchte ich jetzt für mich persönlich nehmen und ich möchte das erwarten. Ich weiß nicht, was das dann in euch für Handlungen auslöst, ob ihr dann zu Hagenbeck in den Tierpark fahrt und mal versucht, eine Schlange aus dem Terrarium zu nehmen. Aber auf jeden Fall spornt mich das unglaublich an, dass Jesus das voraussagt. Das wird eintreffen, wenn ihr mir nachfolgt. Ja, wir haben es ja gehört von Martha, im Kranken die Hand auflegen. Und diesem Licht habe ich ja beschrieben, was ich davon ausgehe, dass das um mich strahlt, und das ist bei euch genauso, weil diese Worte von Jesus gelten für jeden, und es steht in der Bibel, das möchte ich auch denen sagen, die immer denken, so, ja, ist vielleicht eine besondere Begabung oder so, es steht eindeutig in der Bibel, Gott, Respekt, bei Gott gilt kein Ansehen der Person. Er macht keinen Unterschied. Gaben des Geistes und so ist ein ganz anderes Thema, aber Gott sieht alle Menschen gleich. Jede Zusage in der Bibel, alles, was Jesus gemacht hat, gilt für jeden Menschen absolut identisch. Ich saß in meinem Büro und da ging plötzlich die Tür auf und vor mir stand ein Kollege, ein Vorarbeiter von uns, ich arbeite im Montagebetrieb, Anfang 60, 2 Meter Mann, sein ganzes Leben lang gearbeitet, ein wirklich sehr guter Arbeiter, und er war absolut geknickt. Er stand vor mir, ich hatte ihn ein halbes Jahr nicht gesehen, war seit 7 Monaten krankgeschrieben, und er stand vor mir und fing plötzlich an, sein Herz auszuschütten. Und das war umso erstaunlicher, weil er derjenige ist, der sich zuhauf über mich, über die Kirche, über Glauben lustig gemacht hat. Hat eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen. Und so stand er da vor mir und hat mir das erzählt von seiner Schulter, dass er konnte sie den Arm nicht mehr heben, und dann haben sie ihn 3 Monate ruhig gestellt, dass er haben sie gedacht, das beruhigt sich irgendwie wieder, diese Entzündung. Hat sich aber nicht verbessert, dann wurde er operiert, ich glaube, er war erst im UKS Kiel und dann ist er nach Hamburg in Oberg Krankenhaus. Also die besten Ärzte Deutschlands haben dann an seiner Schulter irgendwie rumgeschnippelt. Es hat aber dazu geführt, dass gar kein Unterschied war. Er konnte seinen Arm nicht mehr weiter als so heben. 7 Monate schon. Und dann stand er vor mir, hat mir das gesagt, und es macht natürlich auch was mit einem Menschen, der sein Leben lang mit Händen gearbeitet hat und der sich definiert über seine Körperkraft und über seinen Einsatz. Und dann ist er irgendwann raus, weil er einen Kollegen gerufen hat. Und ich dachte so, mich hat das nicht losgelassen, dass Jesus gesagt hat, wenn die Kranken die Hand auflegt, dann werden die gesund. Und ich wusste, dass in dem Moment ich Licht war und irgendwas da war, dass ihn das dazu geführt hat, sich so zu öffnen. Ich habe ihn monatelang davor nicht gesehen, er gehört auch nicht zu meiner Truppe, deswegen hatte ich eigentlich sehr wenig Kontakt mit ihm. Aber an dem Tag stand er da. Und dann bin ich ihm hinterhergegangen ins Nachbarbüro und habe gesagt, wenn du nachher nochmal kurz Zeit hast, komm nochmal zu mir. Ich habe noch was für dich. Ja, dann wurde es spannend, er kam wieder und dann habe ich ihm das gesagt. So nach dem Motto, ich habe dir ja schon manchmal von Gott erzählt, ich weiß, du wolltest nicht viel davon wissen, aber ich weiß, Gott erhört Gebet. Gott tut heute noch Wunder, so wie damals. Und wenn du möchtest, dann kann ich mal für deine Schulter beten. Ja, da stand er dann, dieser 2 Meter Dithmarscher vor mir, und hat gesagt, wenn du meinst, Matthias, dann machen wir. So nach dem Motto, schaden kann es nicht und ich habe auch schon alles andere versucht und die besten Ärzte haben auch schon ihr Glück versucht und es hat einfach nicht gewirkt. Also bin ich aufgestanden und dann zu ihm hin und dann hochgereicht zu seiner hohen Schulter und habe dann kurz gebetet, dass die Schulter wieder heil werden soll. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann frage ich, und wie sieht es aus? Probier mal irgendwie, ob du Verbesserung spürst. Und der stand so und dann, nö, keine Veränderung. Und dann dachte ich so, Matze, das wird jetzt richtig peinlich. Der immer über Gott gelästert hat, der fühlt sich jetzt quasi bestätigt, dass hier, was soll das hier? Du betest hier für mich und es tut sich nichts. Dann ist mir aber eingefallen, was ich mir fest vorgenommen habe, nämlich, dass ich Jesu Zusagen immer, immer über meine eigenen Erfahrungen stelle. Immer. Das ist eins von meinen festen Vorsätzen. Jesus hat gesagt, wenn die Kranken die Hand auflegt, werden sie gesund. Ich kann nicht verstehen, wie das funktioniert. Ich kann es nicht machen, ich kann es nicht kanalisieren, aber ich kann machen, was Jesus gesagt hat, Kranken die Hand auflegen. Also habe ich gesagt, ich würde gerne nochmal für dich beten. Bin ich wieder aufgestanden, klingt jetzt so locker flockig, war eine ganz schöne Herausforderung. Vor allem beim ersten Mal, irgendwie nichts passiert ist. Dann habe ich nochmal für ihn gebetet und habe gesagt, Schulter sei heil im Namen von Jesus. Habe ich wieder hingesetzt. Und dann hat er von sich aus schon probiert, habe ich gar nichts mehr gesagt. Und dann nimmt er seinen Arm so und hebt ihn so hoch. Er wird kreidebleich im Gesicht, fängt an zu taumeln und setzt sich auf meinen zweiten Stuhl und sagt, was war das? Was ist das? Hebt wieder seinen Arm, immer so hoch. Was? Da habe ich gesagt, ja, du hast es doch gehört. Also, wir haben gerade gebetet. Und wenn Gott einen Menschen heilt, dann will er in dem Moment seine Macht und seine Realität zeigen. Er möchte dir zeigen, dass er real ist. Und ich weiß nicht, wo ich all den Mut hergenommen habe, habe ich zum Kalender gezeigt. Ich habe gesagt, heute ist der 18. Merkt ihr diesen Tag. Heute wird sich was in deinem Leben verändern, denn Gott zeigt dir heute seine Realität. Und bin ich normal aufgestanden und habe gesagt, das ist ja nicht heil. Habe ich normal für die Schulter gebetet. Und dann hat er den Arm wieder genommen, er knackt es nochmal zweimal ganz laut. Und dann hat er ihn so hochgehoben. Noch nicht so, aber so. Da wurde er nicht nur bleich, dann wurde er auch irgendwie unruhig und ängstlich und hat gesagt, ich muss los, Matthias, ich muss los, das kann ich nicht, ich weiß nicht, was hier los ist, ich muss los. Dann ist er raus, ich sage, ja, kann ich verstehen, ich bin genauso geflasht wie du. Ist er raus und dann sehe ich ihn aus meinem Fenster raus, wie er am Parkplatz läuft und die ganze Zeit. Und es ist unglaublich, wie Gott zu seinen Zusagen steht. Wie Gott zu seinen Zusagen steht, wenn ihr das erlebt hättet, sag mal, wie unheilig der Moment war in meinem Büro. Er zwischen Tür und Angel wollte eigentlich seinen gelben Schein und Krankengeld und so weiter, alles Mögliche. Und Gott bringt ihn her und irgendwas in ihm öffnet sich und Gott sagt mir, wenn ihr Kranken die Hand auflegt, dann werdet ihr gesund. Unvorstellbar. Gott zeigt seine Realität. Ich weiß, er hat jetzt auch viel mit seiner Frau drüber gesprochen und das zieht Kreise. Und ich bin gespannt, was Gott noch mit ihm vorhat. Es war der 18. Ich weiß aber, welchen Monat, verrate ich auch nicht. Und Gott ist großartig. Er steht nämlich zu jedem einzelnen Wort. Dreiklang des Glaubens. Ich habe verstanden, was Jesus gesagt hat. Ich nehme es persönlich und ich erwarte, ich gehe fest davon aus, dass Gottes Zusagen stimmen. Wie soll ich auch von was anderem ausgehen? Gottes Zusagen sind wahr. Wirklich 100% wahr. Und so möchte ich uns jetzt zum Schluss sagen, lass dein Verhalten nicht von dem bestimmen, was du über dich selber denkst. Oder was andere über dich denken. Oder was du darstellen müsstest. Oder was dir deine Prägung, dein Elternhaus, was auch immer mitgegeben hat. Sondern lass dich von dem bestimmen, was Gott über dich denkt. Ich mache das morgens so, und das kann ich jedem nur empfehlen, egal ob morgens, mittags oder abends. Ich stelle mich quasi, ist wie so ein Podest, so eine Erhöhung, stelle ich mich morgens drauf auf die Zusagen von Gott. Und ich sage dir, danke Gott zuerst, dass ich dein Kind bin. Du hast mir das Recht gegeben, dein Sohn zu sein. Du hast mich versiegelt mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Der ist jetzt in mir. Und ich bin das Licht der Welt. Ich bin Botschafter in Christi Stadt. So wie Gott dich gesandt hat, so hast du mich gesandt. Ich bin Salz der Erde. Und was mir dann so einfällt, zähle ich auf. Und ich gehe einfach davon aus, dass du heute dein Wort wieder wahr machst, wie du es jeden Tag wahr machst. Und ich bin gespannt, was ich davon in meinem Tag oder in meinem Leben so sehe. So stelle ich mich morgens auf den Podest von Gottes Zusagen und ich kann euch eins sagen, das verändert meine Erwartung und das verändert auch mein Verhalten. Also lass dein Verhalten nicht von dem bestimmen, was du denkst, was du irgendwie durch deine Vergangenheit bist, sondern lass es davon verändern, was Gott über dich denkt. Lebe so, wie Gott dich sieht. Amen.